FSK auf 93,0, 101,4 im Kabel, 105,7 im Kabel im südlichen Schleswig-Holstein und im Livestream unter www.fsk-h.org. Die Sendung Recycling. Wir haben heute hier in der Sendung aus gegebenen Anlass zwei Mitglieder des PayWand-Komitees, des Solidaritätsbündnisses, welches sich hier in Hamburg gebildet hat, mit für die Kämpfenden im Iran. Hallo, ihr zwei, geht dicht ans Mikrofon, damit ihr gut zu hören seid. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr stellt euch vielleicht selber vor.
Ja, hallo, ich bin Nazanin Bohroman, Mitglied der Arbeiterkommunistischen Partei Iran.
Ich bin Daniel vom Paywand.
Okay, wir müssen uns noch ein bisschen aussteuern. Paywand ist hier in Hamburg, glaube ich, tätig oder auch darüber hinaus.
Wir haben uns gegründet in Hamburg. Wir haben inzwischen auch Kontakte nach Berlin, nach Bremen, nach Frankfurt, nach Köln. Aber im Moment ist das Zentrum definitiv in Hamburg.
Und das Bündnis setzt sich zusammen aus der Arbeiterkommunistischen Partei Iran und weiteren Gruppen und Organisationen, Einzelpersonen auch, oder wie ist die Zusammensetzung genauer?
Genauso. Die eine Hälfte ist quasi parteiunabhängig, Antifas, Menschen, die seit Jahren irgendwie in verschiedenen Zusammenhängen politisch etwas machen und eben Genossen der Arbeiterkommunistischen Partei Iran.
Am vergangenen Sonnabend seid ihr hier in Hamburg mit einer Kundgebung präsent gewesen, die parallel zur großen Demonstration stattgefunden hat. Wir wollen vielleicht im ersten Abschnitt über die Situation im Iran selbst reden. Die ausländische Presse, insbesondere westliche Presse, ist jetzt weitgehend lahmgelegt. Das ist in der Berichterstattung auch zu spüren. Vorhin war zu erfahren, dass der ZDF-Korrespondent ausgewiesen worden ist. Also für einen bestimmten Zeitraum zunächst. Damit wird es natürlich umso dringlicher, die Informationen aus dem Iran auf anderen Wegen in die Öffentlichkeit zu bringen. Es gibt ja dieses Twitter-System und andere elektronische Möglichkeiten, aber auch die werden stark kontrolliert und versucht jedenfalls einzuschränken. Vielleicht könnt ihr zunächst einen ganz aktuellen Überblick über die Situation dort geben.
Ja, das stimmt. Das sind viele Korrespondenten, die nicht mehr irgendwie im Iran bleiben dürfen. Es gibt aber zum Glück diese ganze Internetmöglichkeiten und viele junge Menschen im Iran benutzen halt diese Möglichkeit. Viele können dann halt irgendwie selber zu einem Revolutionsreporter werden und sind die dann auch geworden. Viele berichten direkt dann halt übers Internet, was wirklich auf den Straßen im Iran passiert.
Es wurde in den Meldungen hier eher darauf spekuliert, dass jetzt die Straße durch die Pasdaran beherrscht ist, also die Milizen des Regimes. Dann wiederum kommen Meldungen, dass dann nachts doch so viele Menschen auf den Dächern der Stadt sind, dass deren Sprechchöre auch den Verkehrslärm übertönen. Also vielleicht könnt ihr nochmal die Situation darstellen, wie sie sich verhält.
Also ich denke nicht, dass die Straßen jetzt irgendwie geräumt sind und die Menschen nie, sind nur auf die Dächer. Es ist so, dass die Menschen tagsüber auch auf der Straße sind und die ist ja ein sozusagen Kampf zwischen Menschen, besonders Jugendliche im Iran, Studenten und so weiter und die Pasdaran und Basijis und sämtliche Streitkräfte des islamischen Regimes auf der Straße. Die Menschen versuchen halt natürlich sich noch am Leben zu halten. Das heißt, es ist so ein Flucht und Wiederkommen sozusagen. Die fliehen von den Pastoran, wenn die denken, dass die attackieren. Dann versammeln sich gleich irgendwie drei Straßen weiter wieder. Und wir haben auch sogar Bilder im Internet, im YouTube gesehen, dass sogar Menschen mit Steine haben geschafft, die Basijis wegzujagen praktisch. Die hatten nicht mehr die Möglichkeit gehabt, irgendwie zu schießen oder sonst was zu machen. Die mussten einfach fliehen. Das heißt, die Menschen werden, denke ich, noch nicht die Straßen so einfach leerräumen. Das, was mit dem Dächer ist, das ist abends, ist, wenn es dunkel wird. Und das war ja auch vor 30 Jahren, jetzt weiß jeder, dass ich älter als 30 Jahren bin, das im Iran habe ich auch selber erlebt in Revolution, dass da Menschen auf der Dach, auf dem Dach gehen und alle Lichter aus und rufen halt Parolen, die man tagsüber vielleicht sich nicht traut, auf der Straße zu rufen. Und zwar Makbar Khamenei ist auf jeden Fall eine der Parolen gewesen, die auf den Dächer gerufen worden ist.
Wie ist das übersetzt? Wie lautet die übersetzt?
Makbar Khamenei ist nieder mit Khamenei.
Die Bewegung geht also weiter.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es ist noch die Hoffnung bei den Menschen im Iran da, dass sie nicht aufgeben und jeden Tag noch auf die Straße kommen. Kann sich natürlich ändern, je nachdem, wie das Regime versucht halt. Bisher hat er auch natürlich versucht, das Regime, dass die Menschen wieder nach Hause gehen. Aber dieser Konflikt in der Regierung zwischen verschiedenen Flügeln sozusagen gibt die Menschen die Möglichkeit, halt das auszunutzen und auf die Straße zu kommen.
Also ich denke, dass selbst wenn es so noch 1.000, 2.000, 3.000 Menschen sind, wie zumeist jetzt gesagt wird, zeigt das sehr viel über die Substanz des Widerstandes. So. Aufgrund der Repression, aufgrund bereits 10 Tote, die von den iranischen Behörden zugegeben worden sind, aber tatsächlich werden sehr viel mehr getötete Menschen geschätzt. Das, denke ich, sollte man immer ein bisschen sehen, dass im Verhältnis zu der Repression, zu der Brutalität, zu der Militarisierung des Regimes gegenüber den Protesten.
Klar. Die Frage ist ja genau die, ob es über die Militarisierung gelingen kann, diese Bewegung zu zerschlagen, dadurch, dass man viele ermordet, verhaftet, foltert, wie sich das ja abgezeichnet hat in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Tagen, wo ja die Meldungen schon von einer Vielzahl von Toten auch sprechen. Das lässt sich von hier aus natürlich schwer beurteilen. Aber anschließend daran, es wird seit heute davon gesprochen, dass ein Generalstreik bevorsteht. Wie seht ihr das? Wie seht ihr die Aussichten?
Also der Generalstreik ist das, was natürlich dazu die Menschen motiviert werden, getrieben wird. Und wahrscheinlich ist der Wunsch von vielen, ist aber nicht so einfach, das zu organisieren. Es ist so, dass es aber bitter notwendig ist, das zu machen. Und das wird dann auch natürlich mehr die ganze Sache helfen, wenn die Menschen Generalstreik eintreten, die arbeitenden Menschen. Heute anscheinend hatte man aufgerufen, dass am Dienstag, das heißt heute, sollte ein Generalstreik stattfinden. Ich habe leider nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwie mich zu informieren, ob das stattgefunden hat und in welcher Form. Aber ich denke, am 26. Juni ist es halt irgendwie aufgerufen worden durch international, durch verschiedene Gewerkschaften, aber ursprünglich durch organisierte Arbeiter im Iran noch vor dieser Aufstände für die Unterstützung der Arbeiter, die im Gefängnis stecken, Arbeiter, die am 1. Mai verhaftet worden sind. Und nicht nur dieses Jahr, sondern seit 2-3 Jahren werden die Arbeiter am 1. Mai eben verhaftet und über Jahre einfach im Gefängnis gesteckt oder freigelassen, nach 2 Monaten wieder verhaftet. Und das war so aufgerufen und wir hatten ja auch irgendwie organisiert. Wir haben ja schon zum Beispiel in Frankfurt, aber auch in anderen Ländern, nicht nur in Deutschland, zu einer Demonstration aufgerufen zur Unterstützung, so dass die Gewerkschaften auch auf eine Demo kommen oder die Mitglieder oder wer sich dafür interessiert, halt die Arbeit im Iran unterstützen will. Und das haben wir eher irgendwie so im Blick, dass das an diesem Tag eventuell auch im Iran was passieren konnte, was Streiks angeht. Wie gesagt, es kann ja jeden Tag was vorkommen. Die Ereignisse bilden sich ziemlich schnell im Iran. Manches kann man gar nicht voraussehen, wie das passiert.
Es gab ja auch bereits einzelne Fabriken, die bestreikt worden sind in der letzten Woche. Auch die Busfahrergewerkschaft hat zum Streik aufgerufen. Und man muss auch bedenken, dass seit Jahren es eine sehr starke Streikbewegung im Iran gibt. Obgleich sie übelster Repression ausgesetzt sind. Es sieht meistens so aus, dass sie sich bilden, dass sie irgendeine Aktion machen. Das ist zumeist nur friedlicher Protest mit relativ gemäßigten sozialdemokratischen Forderungen. Und wenig später werden die meisten von ihnen inhaftiert. Dann müssen sie sich wieder von vorne rekrutieren. Aber das geschieht eben seit Jahren im Iran.
Auf der Basis ökonomischer Kämpfe sozusagen. Die spannende Frage ist ja, wie die sich jetzt in dieser Situation politisieren. Und damit verbunden natürlich die Frage, die euch ja wohl, wenn ich das verstehe, sehr bewegt. Unter welcher Führung sozusagen und mit welchen politischen Zielen kämpft die Oppositionsbewegung im Iran zum jetzigen Zeitpunkt?
Also was ich zu den wirtschaftlichen Forderungen, die im Iran teilweise durch den Arbeiter gestellt worden ist, immer wenn die wenn die gestreikt haben, sind aber auch nicht nur wirtschaftliche, sondern auch allgemein Verbesserung des Lebens, also so ein Lebensniveau aufrecht zu halten. Was den Lohn angeht und was den Krankenkasse und Versicherungen angeht und alles Mögliche. Das sind aber, da muss man halt irgendwie so dazu sagen, die Anforderungen sind zum Teil so, dass man schon eine gewisse Politisierung daran sieht. Das heißt, die Arbeiter, wenn die streiken, sagen, wir wollen unbedingt irgendwie das und das und das haben und die dann halt irgendwie, obwohl der Arbeitgeber mit Unterstützung des Regimes einfach das versucht zu ignorieren und die Streiks würden immer wieder versucht niederzuschlagen und trotzdem zum Beispiel die Busfahrer, die vor ein paar Jahren so große Streiks im Iran irgendwie angekündigt haben, das ist halt irgendwie gegen Regierungen. Kann man nicht sagen, das ist nur, die Leute wünschen keinen Wechsel. Die Menschen im Iran wünschen schon seit viele Jahren einen Wechsel in der Regierung, nicht nur zwischen den Flügeln, sondern allgemein einfach ein ganzes System wollen die nicht mehr, die islamische Regierung wollen die nicht mehr. So, das denke ich mal, die Politisierung ist schon seit Jahren passiert. Es ist schon geschehen und da muss man sich keine Gedanken darüber machen. Sie sind politisch, die Proteste. So, und nächste Frage war?
Genau die du eben noch mit kurz angetickt hattest sozusagen, nämlich ausgegangen ist diese Situation ja aus einem Konflikt im Lager der Herrschenden. Das haben wir hier bei FSK auch schon in verschiedenen Sendungen so ein bisschen herausgeschält. Vielleicht könnt ihr das nochmal aus eurer Sicht nachzeichnen, wie dieser Konflikt entstanden ist, worauf er beruht, welche Perspektiven darin zu sehen sind.
Also ein Konflikt in der Regierung, die ist halt nichts Neues, ist aber natürlich jetzt sehr extrem, weil die wollen nicht mehr miteinander zu tun haben. Früher gab es Konflikt zwischen verschiedenen Richtungen in der Regierung, aber zum Beispiel damals als Khatami, der sogenannte Reformer, so in der Regierung war, da waren ja auch natürlich welche, so Herr Khamenei, der nicht diese Politik unbedingt unterstützt hat. Aber das waren alle so innerhalb der Regierung, dieser Konflikt. Nun ist dieser Konflikt halt irgendwie so entstanden, dass die islamische Regierung ist eigentlich in eine Sackgasse gelandet. Der eine Flügel meint, so werden wir vielleicht aus dieser Sackgasse rauskommen. Und der andere Flügel sagt, nein, wir müssen so bleiben, sogar härter mit Menschen umgehen. So, der eine will ja eher Unterdrückung und mehr, was Ahmadinejad-Schiene ist, so, will halt irgendwie weitermachen. Und was Khamenei eigentlich unterstützt mit den Ahmadinejad-Politik, ist eine Khamenei-Politik. Und der andere sagt, jetzt müssen wir, aber wenn wir das Regime retten wollen, müssen wir andere Weg gehen. Und das heißt, in Mousavi will ja halt eben eher versuchen, mehr sogenannte Freiheiten geben. Und diese Freiheiten hatte schon mal Herr Khatami versucht. Und es ist ihm die Kontrolle einfach langsam aus der Hand gegangen. Weil damals schon waren schon die Studentenbewegungen so weit, dass er dann auch niedergeschlagen hat letztendlich.
Das bezieht sich auf die studentischen Proteste vor 10 Jahren.
Okay. Richtig.
Also ich denke, das Entscheidende ist, dass die Protestbewegung nicht gleichzusetzen ist mit der Reformer-Fraktion, sondern bloß diesen Konflikt quasi als Windschatten benutzt, weil sie jetzt eben wissen, die Islamische Republik oder die einzelnen Fraktionen sind untereinander zerstritten. Es gibt diese Konflikte und die Staatsgewalt ist eben jetzt nicht geballt und sie kann auch nicht geballt zurückschlagen, so. Aber spätestens in dem Moment, wo auch Mousavi und alle anderen, die als Reformer tituliert werden, sehen, dass die Islamische Republik tatsächlich gefährdet ist, so, wird sich dann auch eben entscheiden, so, wie entschlossen gehen sie wieder zusammen gegen die Protestbewegung vor, ist es noch möglich, dass sich die einzelnen Fraktionen versöhnen, und entschlossen eben gegen die Protestbewegung vorgehen und ab welchem Moment eben auch die Protestbewegung in ihrer Gesamtheit sieht, dass sie den Windschatten, den sie im Moment nutzen, verlassen müssen und eben ihre Forderungen noch mehr radikalisieren müssen, was eben bereits von vielen Demonstrierenden getan wird, aber eben nicht von der Protestbewegung in ihrer Gesamtheit.
Könnt ihr Beispiele nennen für die Radikalisierung der Forderungen auf den Demonstrationen?
Naja, ich finde, das Entscheidende ist, dass bereits so viele Plakate von dem Revolutionsführer, der zwar nicht unantastbar ist in der Islamischen Republik, also Rafsanjani hat sich ja bereits gegen ihn gestellt, aber der trotzdem eigentlich von der Bevölkerung mit der Islamischen Republik identifiziert wird. So. Und das ist eines, so wenn man sieht, dass die einzelnen Protestbewegungen, die Frauenbewegung, die Bewegung der Studierenden, die Parolen der anderen Bewegungen übernehmen, dass sich also die Frauenbewegung solidarisiert mit den politischen Gefangenen, dass sich die Studierenden solidarisieren mit der Frauenbewegung, sieht man, dass irgendwie die Gesellschaft als Ganzes wahrgenommen wird und auch der Widerstand als etwas Gesamtgesellschaftliches verstanden wird.
Und ich wollte auch noch dazu sagen, dass die Radikalisierung der Bewegung, wenn man noch vor dieser Aufstände irgendwie das betrachtet, das ist halt irgendwie immer wieder natürlich durch islamische Regierung niedergeschlagen worden ist, ist aber dann halt auch irgendwie die Studentenbewegung, die vor zwei Jahren einfach mit roten Flaggen auf der ihre Streiks eingetreten sind und mit Freiheit, Gleichheit Parole auf die Straße gekommen. Und teilweise haben die dann auch sogar linke Studenten, den rote Flagge, entweder Barbarei oder Sozialismus irgendwie, es gibt Bilder davon, die hochgehalten haben in der Menge, die wurden wieder natürlich die Studenten auch niedergeschlagen und unterdrückt und viele von denen sitzen immer noch in Gefängnissen. Und Peywand ist eigentlich deshalb vor 2 Jahren bei uns beide endlich mal im Kopf gekommen, dass wir etwas in die Wege leiten müssen zur Unterstützung. Erste Linie vielleicht die Studenten damals auch, aber jetzt inzwischen auch natürlich die gesamte Gesellschaft im Iran, die sich in Bewegung gesetzt hat. Und die Radikalisierung der Proteste während dieser 10 Tagen im Iran nach der Aufstand ist so, dass man am Anfang auch so immer gesagt hat, ja, okay, die sind immer die Anhänger der Mousavi, die sind verärgert, weil ihre Wahl und ihre Stimme nicht gezählt worden ist und es ist eine Fälschung da und so weiter und so fort. Teilweise sind die dann auch mit dieser grüne irgendwie Farbe, was die Kampagnenfarbe von Mousavi ist, sind auf die Straße gekommen ist, sind aber Nach einer Woche hat man kaum etwas darüber mehr gehört auf die Proteste, hat man keine grüne irgendwie Zeichen. Ich habe immer wieder die Bilder mir angeguckt, tausende von Menschen, die auf die Straße gekommen sind. Man sieht kaum irgendwelche grüne Farbe mehr. Und da sind die Menschen, auch wenn die Mousavi gewählt haben, die wollten halt diese Spalte in der Regierung zu nutzen und die haben jetzt genutzt. Das war richtig, was sie da gemacht haben. Die haben das richtig gehandelt und die nutzen das jetzt im Iran immer noch aus. Die sind natürlich immer noch vorsichtig. Trotzdem hat es Opfer gegeben diese letzten Tagen. Aber die werden nicht jetzt vielleicht nieder mit der islamischen Regierung auf die Straße gehen. Aber die Menschen wollen im Iran. Das ist wichtig, das zu erkennen, dass die Menschen im Iran keine islamische Regierung mehr haben wollen. Ob die jetzt schaffen, richtig die Regierung abzustürzen oder nicht, hat es natürlich mit der Führung zu tun. Wer kann diese Menschen organisiert dazu führen? Ich glaube, das war deine Frage, die du letztes Mal irgendwie vor einer Minute so formuliert hast und was ich da vergessen hatte. Ja, ich denke, das ist natürlich in Opposition im Iran eine rechte, sage ich mal, vielleicht Alternative, die noch altes System haben wollen. Das alte System ist damit irgendwie so eine Art Monarchie im Iran haben wollen. Die sind noch stark, noch präsent, obwohl, denke ich mal, die haben auch nicht viel zu präsentieren. Und es gibt eine linke Alternative. Dazwischen gibt es nicht mehr. Islam wollen die Menschen auch nicht mehr. Islam gehört zu rechts, aber nicht monarchistische. Und das ist da halt irgendwie die linke Alternative. Da denken wir auch, dass eine sehr große Chance hat, weil eben Menschen haben Monarchie erlebt, haben Islam erlebt. Und links hat halt irgendwie Chance. Und wir als Arbeiterkommunistische Partei Iran natürlich streben da die Menschen immer durch unsere Medien. Wir haben ein Satellitenfernsehen, die nach Iran gestrahlt wird. Und das ist ein einziger ausländischer Fernsehen, die momentan empfangen wird im Iran, zum Glück noch. Und wir geben dauernd Hinweise, was man jetzt im Moment machen kann, um A, nicht irgendwie unter Druck zu werden, nicht, dass sie jetzt mit Gewehrmaschine auf die Menschen losgeht, die Regierung, aber andererseits noch einen Schritt nach vorne kommt. Das ist das, was ständig irgendwie der WPI macht.
Ich würde ja nicht unbedingt die Frage nach der Führung stellen, sondern eher inhaltlich und denke auch, dass das von entscheidender Bedeutung ist, wie eine Revolution. Es könnte ja eine Revolution werden. Also man hat das Gefühl, es ist richtig, eine revolutionäre Situation. Hm. Alleine wenn wir jetzt das nochmal hören, was ihr gerade geschildert habt, dieses Lernen von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag, wo sich das Wissen sozusagen verdoppelt, das Wissen der Kämpfenden in solchen Situationen. Ne? Die Frage ist natürlich schon, wo geht das inhaltlich hin? Geht es in Richtung auf Selbstorganisation oder geht es auf in eine Richtung der Repräsentation auf andere Weise? Dann lässt sich das heute schon sagen?
Also erstens gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Interessen innerhalb der Protestbewegung. Es gibt ein urbanes Bürgertum, die vor allem auch aus ökonomischen Gründen protestieren, weil eben Ahmadinejad vor allem den Pasdaran, die ein größeres Teil des iranischen Kapitals kontrollieren, weiter stärkt. Und dann gibt es eben die Arbeiterbewegung, die seit Jahren sich immer wieder erhebt. Und meine Hoffnung ist, dass wenn ich sehe, wie gut vernetzt die Menschen im Iran sind, dass wenn irgendwo an Universitäten protestiert wird, dass gleich in ein Dutzend Städten passiert. Oder wenn eben 1. Mai ist, sodass trotzdem noch so viele Menschen auf die Straße gehen, obgleich sie wissen, so dass sie die nächsten Tage oder wohl möglich auch die nächsten Wochen oder Monate im Gefängnis verbringen. Und das ist ein bisschen meine Hoffnung, so dass sich an den Universitäten noch etwas stärker herausbilden kann, dass sich in den Fabriken noch etwas Stärkeres herausbilden kann. Und Iran hat die Tradition. Es gab eine sehr starke Rätebewegung in den 70er Jahren, obgleich natürlich auch gut organisierte kommunistische Parteien dahinter standen, die es eben jetzt nicht mehr gibt, weil sie sich eben nicht mehr organisieren können, so wie sie es noch in den 70er Jahren zumindest tun konnten. Und trotzdem ist das ein bisschen meine Hoffnung, wenn ich sehe, dass sich im Iran immer wieder Menschen vernetzen miteinander, dass sie wieder Proteste organisieren, dass sie sich untereinander solidarisieren, dass mehr Eigeninitiative ergriffen werden von einzelnen Netzwerken, von Strukturen, die Räteähnlichen Charakter haben.
Okay. Bleibt offen, so verstehe ich die Antwort, ne? Diese Frage. Und das ist natürlich auch ganz klar, man kann nicht das Ergebnis einer solchen Auseinandersetzung vorwegnehmen. Das würde wahrscheinlich sogar auch dem Charakter der Kämpfe überhaupt nicht gerecht werden. Ihr müsst leider früher gehen, deswegen rasen wir so ein bisschen durch verschiedene Abschnitte dessen, was einem alles so durch den Kopf gehen kann in so einer Situation. Vielleicht als letzten Abschnitt die Fragestellung der Solidarität, die in anderen Ländern, sprich in diesem Fall hier in Deutschland, zu leisten wäre und die Hoffnung, die ihr da auch und die Anforderungen, die ihr da auch benennen könnt.
Also dass die Islamische Republik ist sehr sensibel, was die Reaktion angeht, denke ich. Ahmadinejad hat sich immer irgendwie bemüht, für seine Ideologie zu werben, wenn er auf irgendwelchen Konferenzen der Vereinten Nationen gesprochen hat oder irgendwo anders, obgleich er dann meistens auch nur Sympathien bei Chavez oder bei der NPD hinzugewonnen hat. Aber ich denke, es ist sehr sinnvoll und natürlich auch eine Pflicht, wenn man ständig von der internationalen Solidarität spricht, dass man sich solidarisiert, dass man organisiert, dass man den Menschen im Iran, die auch mitbekommen, was hier passiert, weil es eben auch verwandtschaftliche Beziehungen gibt bei vielen. Viele haben die Hälfte ihrer Familie in Europa oder in den Vereinigten Staaten oder in Kanada oder irgendwo anders. Und das gibt denen, die im Iran protestieren, natürlich sehr viel Kraft, wenn sie sehen, dass sich Menschen solidarisieren. Und daher denke ich, müssen wir weitermachen, müssen weiter organisieren, müssen uns weiter vernetzen. Es war eigentlich in den letzten Tagen sehr erfreulich, so dass vor allem aus der antifaschistischen Bewegung sehr viel Solidarität gekommen ist. Andere schweigen im Moment völlig, DKP, die Linke hält sich auch sehr zurück. Andere empfinden auch Sympathien für Ahmadinejad, aber das war eben auch nicht anders zu erwarten.
Solidarität aus meiner Sicht ist so, ich schließe mich auch natürlich an, was eben gerade gesagt worden ist. Ich denke, dass aber auch sehr wichtig ist, dass die Menschen hier in Deutschland auch, egal aus welcher Ecke die kommen, ob links oder was auch immer, vielleicht manche wollen sich einfach nur solidarisieren, obwohl keine Organisation oder politische Partei zugehören, dass die dann halt auch auf die Straße kommen, demonstrieren mit uns. Diese Tage gibt es ja viele Demonstrationen, hier in Hamburg, auch andere Städte in Deutschland. Aber das Wichtige ist, dass nicht nur sagen, wir solidarisieren, sondern die können auch Druck ausüben auf die Regierung, auf die, jetzt meine ich aber die Bundesrepublik, dass die dann auch die diplomatische Beziehung zu Iran einfach abbrechen und die Konsulate halt hier einfach nicht wahrnehmen. Das heißt, nicht anerkennen als Vertreter der Menschen im Iran. Und das ist dann halt irgendwie auch eine sehr wichtige Sache für die Menschen. Den Menschen im Iran kann man so helfen. Nicht nur sagen, okay, wir solidarisieren und ihr seid so toll, sondern auch etwas machen, was die Menschen wirklich hilft. Und ich denke, je schwächer die islamische Regierung wird, desto stärker werden die Menschen im Iran, die auf die Straße gekommen sind.
Ich denke, ein sehr entscheidender Aspekt ist auch, dass auch eine Bewegung hier an Solidarität wachsen kann. So, dass es vor allem natürlich um die Menschen im Iran geht, die Widerstand leisten, aber auch die Bewegung selbst, einzelne Menschen können daran wachsen, so denke ich. Weil eben erstens der Islamismus als Ideologie, dass sich damit auseinandergesetzt wird, dass er verstanden wird. Und das ist, denke ich, etwas, woran wir wachsen können, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir nicht bloß dann uns erheben, wenn irgendwie der Imperialismus seine böse, hässliche Fratze zeigt, sondern dass man die globalen Strukturen, die Ausbeutungsstrukturen noch tiefer analysiert und eben sieht, was sich für Krisenideologien herausgebildet haben, für Heilsideologien und wie sie wüten, und dass man die Menschen nicht alleine lässt, nur weil sie eben nicht als anti-imperialistische Helden gelten. So.
Kann ich noch ein letztes Wort dazu sagen? Ja, und ich denke, das ist auch sehr wichtig. Ich rufe jetzt nicht nur die linke Gruppen hier durch FSK auf, sondern auch alle Menschen, die vielleicht auch FSK hören, die aber auch zu keiner Organisation zugehören. Ich rufe auf, alle Arbeiter, sich mit Arbeit im Iran zu solidarisieren, Studenten mit Studenten im Iran, Lehrer und Ärzte, weil jeder Mensch wird, wenn er sieht, was im Iran wirklich passiert, kann sich da vielleicht hineinsetzen, wie die Menschen im Iran sich fühlen momentan. Und wenn die nur hören, zum Beispiel haben die Krankenschwester im Krankenhaus sowieso sich mit den Ärzten und Krankenschwestern im Iran, in Teheran, die jetzt diese Tage die Verletzte aufgenommen haben, solidarisiert haben, das stärkt enorm. Und dass ich denke, das ist auch eine großartige Sache, wenn man sich sowas überlegt und sowas oft in die Wege leitet.
Also versuchen wir es so ein bisschen runterzubrechen. Das Letzte würde heißen, Leute, die an solchen Arbeitsstellen oder überhaupt an Arbeitsstellen arbeiten, egal wo, versuchen sowas wie gemeinsame Erklärungen von möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen zusammenzubringen und die dann nach Teheran zu übermitteln. Das lässt sich über die Internetseite, die ihr betreibt, wahrscheinlich regeln. Die nennen wir gleich nochmal. Es gibt ja auch, also du hattest zum Beispiel gesagt, man soll die Legitimität der diplomatischen Vertretungen des Irans angreifen, verbal und politisch. Das würde insgesamt dem außenpolitischen Standing schaden. Das genaue Gegenteil ist ja der Fall hier in Deutschland. Das genaue Gegenteil wird von der Bundesregierung betrieben. Da spricht der Staatsminister im Auswärtigen Amt Erler davon, mehr als dass unsere Gedanken bei den Menschen in Iran sind, können wir nicht leisten. Beispielsweise ein Satz, der gefallen ist. Oder es wird befürchtet, dass der deutsche Botschafter ausgewiesen wird. Als wenn es nicht genau umgekehrt richtig wäre, so in dem Sinne. Ne?
Genau.
Könnt ihr das vielleicht nochmal ein bisschen herausschälen, was den Unterschied ausmacht? Oder aber das dahinterstehende Interesse, wir vielleicht nochmal in zwei, drei Sätzen jetzt kurz skizzieren.
Naja, dieses Hin- und Her-Lavieren ist eigentlich deutsche Politik seit Jahren gegenüber dem Iran. Es gab im Mai und selbst noch im Juni mehrere Veranstaltungen von Verbänden des deutschen Kapitals, die herumgeheult haben, dass sie nun nicht mehr so Geschäfte machen können mit dem Iran, wie sie es noch vor einigen Jahren getan haben. Obgleich das auch nicht stimmt, weil vieles eben jetzt auch über Dubai, über die Vereinigten Arabischen Emirate abgewickelt wird. Und die Politik macht das eben auf politischer Ebene so. Es gibt sehr viele Stiftungen, die bis ins Auswärtige Amt hineinwirken, die Regierungsvertreter der Islamischen Republik hofiert haben in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Es wurde selbst eine Regimegarantie, eine Regimesicherheit für die Islamische Republik ausgesprochen von der Stiftung Wissenschaft und Politik, wenn ich mich jetzt nicht irre, die eigentlich die einflussreichste Stiftung ist, die in die deutsche Politik hineinwirkt. Und natürlich hat die deutsche Politik vorher, vor dem 12. Juni, auf Mousavi gesetzt. Sie tun das weiterhin, aber sie wollen es sich auch nicht mit allen anderen, die Islamische Republik oder die für die Islamische Republik stehen, verderben. Und so erkläre ich mir dieses Hin- und Her-Lavieren. Ganz kurz noch, obgleich sie natürlich auch so wie die Islamische Republik jetzt existiert, auch mit oder ohne Ahmadinejad, sie die Islamische Republik brauchen als Stabilisator. Sie haben immer wieder jetzt gesagt, wir müssen den Iran näher einbinden, um Afghanistan zu befriedigen, um Pakistan zu befriedigen, um den Irak zu befriedigen, abgesehen ganz von Energieinteressen, die unmittelbar mit dem Iran verknüpft sind. Und daher denke ich auch, dass sie kein Interesse daran haben, dass die Protestbewegung wirklich sich so sehr radikalisiert, dass im Iran etwas ganz Neues anbricht. So.
Also ich denke auch, dass sie, dass die nicht nur deutsche Regierung, sondern allgemein die westliche Regierungen, auch eine europäische, alle europäische Regierungen, auch USA, die wollen nicht, dass es in dem Sinne eskaliert, dass die dann auch nicht mehr wissen, was der nächste Regierung ist im Iran, ob die dann damit leben können oder nicht, ob die dann gut profitieren können von der nächsten Regierung, die an der Macht kommt, wie die mit der islamischen Regierung schon einen Profit hatten. Und deshalb wollen die, dass das in dem Sinne die islamische Regierung sich vielleicht, also dass der noch erhalten bleibt, aber was die deutsche Regierung angeht, glaube ich, die Politik ist auch natürlich, dass man sich wünscht, nicht so ein Typ wie Ahmadinejad an der Macht kommt, die dauernd die Israel und die Juden beschimpft und ins Meer irgendwie werfen will und vernichten will mit Atombombe. So kann dann deutsche Regierung auch nicht so leicht mit Iran wirtschaftlich hatten die immer kein Problem damit, aber diplomatische Beziehungen weitermachen. Und die wünschen sich natürlich auch so eine mildere irgendwie Regierung in den islamische Form natürlich auch, also eine islamische Regierung mit milderer Führung irgendwie an der Macht kommt. Und ich denke, dass was die jetzt von Äußerungen nach 10 Tagen man gehört hat, irgendwie gestern Abend, glaube ich, Angela Merkel hat sich dazu geäußert hat. Die wollen damit halt sagen, also die islamische Regierung, führende Personen in islamischer Regierung signalisieren, dass ihr jetzt irgendwie schnellstens wie möglich halt die Menschen im Griff haben müsst. Denn die Menschen haben jetzt irgendwie recht, dass sie auf die Straße gekommen sind. Und indirekt heißt es dann halt, also die sprechen sich bestimmt auch direkt telefonisch, aber indirekt wollen die in die Welt setzen, dass das halt irgendwie, diese Wahlen kann ja nicht so, können wir nicht so einfach unterstützen. Wenn die Millionen Menschen auf die Straße gekommen sind, kann ja die deutsche Regierung immer noch die islamische Regierung unterstützen. Das ist leider nach draußen und diplomatisch nicht möglich. Und daher sind die verärgert natürlich und kommen die dann und versuchen die dann halt irgendwie so zu äußern. Der Obama hatte auch sich irgendwie so in der Art geäußert. Ich denke aber, das wäre dann natürlich für die deutsche Regierung sehr erfreulich, wenn Mousavi doch an der Macht kommt und die Menschen wieder nach Hause gehen. Ich denke, das ist die Situation, was die deutsche Regierung halt irgendwie hat. Aber ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Ich hoffe, dass es alles anders wird und die Menschen weiter auf der Straße bleiben und nicht mehr mit islamischer Regierung sich befriedigt geben. Aber das ist halt irgendwie auch, hängt davon ab, wie die islamische Regierung mit der ganzen Proteste weiter irgendwie umgeht.
Die deutsche Politik spielt auch immer ein bisschen, finde ich, so gute Islamische Republik und böse Islamische Republik. Es wird immer sehr irgendwie darauf Wert gelegt, dass man erwähnt, dass die Menschen von den Dächern Allahu Akbar rufen. Und dann wird immer noch kommentiert, dass die Menschen nichts gegen den Islam hätten und auch nichts gegen die Islamische Republik, aber eben eine demokratische Islamische Republik haben wollen, auch wenn niemand das irgendwie erklären kann, wie das funktionieren soll. Und es wird eben... Es werden die radikalen Momente in der Bewegung, die existieren und die eben auch für jeden zu sehen sind, wenn man sich ein bisschen damit näher auseinandersetzt, die werden völlig verschwiegen. Die Menschen werden grundsätzlich immer nur als Anhängsel von Mousavi tituliert, wie das genauso Ende der 90er Jahre mit Khatami gewesen ist. Und das, denke ich, ist unsere Aufgabe als Kommunisten, dass wir eben zeigen, die Menschen im Iran haben noch radikalere Forderungen. Das ist da... kann man natürlich nicht für die ganze Bewegung sprechen, aber es gibt Teile in dieser Bewegung und dass man für diese Bewegung, für diese Teile stehen, die auch dafür streiten, dass diese Menschen weiterhin ihre Forderungen radikalisieren und auch Gehör finden.
Wenn ihr jetzt noch eine Viertelstunde Zeit hättet, hätte ich noch zwei Fragen.
Ja, wir sind schon jetzt so lange hier, dann machen wir weiter.
Ja, oder? Okay, super. Es war zwischendurch das Stichwort des Islamismus als Krisenideologie gefallen. Vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen ausführen, das wäre die erste Frage.
Naja, als erstes, wenn man sich die Entwicklung der letzten 30, 40 Jahre anschaut, nicht nur im Iran, sondern in der Türkei, im Irak, in Afghanistan, in Algerien natürlich, eigentlich in allen Staaten, die als islamische Staaten gelten, ist es so gewesen, dass es starke Arbeiterbewegungen gab, dass es eine Säkularisierung gab, und in den letzten Jahren ist alles genau andersherum. So, die säkularen Bewegungen wurden zerschlagen, die Arbeiterbewegungen wurden zerschlagen. Und ich denke, dass man vor allem, dass man genau hinschauen soll, wie dieser Mechanismus des Islamismus funktioniert, eben auch nicht nur im Iran, sondern auch unter Menschen migrantischer Herkunft, als Ideologie, als Welterklärung quasi, was Ahmadinejad noch sehr viel mehr irgendwie forciert hat als alle anderen Präsidenten der Islamischen Republik vorher, der eben auch immer versucht hat, mit so sozialen Gerechtigkeitsphrasen seine Ideologie zu schmücken. Und ich denke, dass der größte Fehler ist, dass es Teile gibt unter der Linken, die diese islamistische Elendsverwaltung längst ratifiziert haben und als Ordnungsfaktor quasi anerkennen und diesen demagogischen Gehalt dieser pseudosozialistischen Phrasen überhaupt nicht kritisch irgendwie bewertet, sondern so hinnimmt. Das sieht man an Chavez, wie er stramm hinter Ahmadinejad weiterhin steht. Er hat gestern zuletzt sich wieder geäußert, dass es irgendwie eine Frechheit ist, so dass man nun Ahmadinejad nicht als Präsidenten anerkennt, und wie sehr er sich freut, dass er doch so eindeutig irgendwie von der Bevölkerung bestätigt worden ist, vermeintlich. Und das kann man in der Jungen Welt lesen, das kann man in den Publikationen des antiimperialistischen Spektrums nachlesen, dass sie sich längst mit dieser islamistischen Elendsverwaltung arrangiert haben, im Libanon mit der Hezbollah, im Gazastreifen mit der Hamas und anderswo. Und das ist sehr erschreckend, und ich finde, diese Mechanismen sollte man genau analysieren. Zum einen etwa diese Almosenpolitik, so, die ärmere Menschen völlig ihr Recht irgendwie völlig verweigert, für ihr eigenen Rechte zu kämpfen, für ein schöneres Leben zu kämpfen, sondern sie abspeist eben mit Suppenküchen, aber auch immer nur dann, wenn eben auch hundertprozentig Loyalität zurückgezahlt wird und eben Fanatismus. Und diese Mechanismen, dass diese Menschen irgendwann auch danach gieren und dass sie ihre Armut selbst mit dieser Ideologie dann begründen, und wie das funktioniert, so, das wurde in der Linken zuletzt kaum, also eben nur von einem Teil, analysiert, so, und ich finde, das ist ein Nachholbedarf, und ich hoffe, dass es jetzt auch ein bisschen vielleicht einen Anschluss geben könnte, was im Iran passiert, dass die Menschen sich nochmal damit gründlich auseinandersetzen. Und das habe ich vorhin auch gemeint, als ich gesagt habe, eine Bewegung auch hier, auch wenn sie selbst nicht an dem Widerstand teilnehmen, eben nur durch Solidaritätsgesten, dass sie daran wachsen können, wenn sie genau beobachten, was dort passiert. Und für uns ist eben das Erfreuliche, dass es noch Menschen gibt, die von dieser Ideologie nicht zu vereinnahmen sind, die eben auch diesen kulturellen Relativismus, der auch in der Linken, aber auch genauso im bürgerlichen Spektrum sehr allgegenwärtig ist, zurückweisen und eben doch noch das Recht auf ein schöneres Leben postulieren und auch einklagen.
Ja, und ich denke, dass was du mit in die islamische Ideologie meinst, ist ja halt eher aus meiner Sicht, es ist das Gleiche wie politischer Islam, kann man, also das nennen wir so gerne, politischer Islam. Und diese politische Islam ist nicht nur Religion, es ist wirklich eine Ideologie, das ist ein Weltpolitik, der versucht sich als ein Gewicht auf der Welt durchzusetzen. wie damals zwischen im Kalten Krieg zwischen USA Block und Sowjetunion Block sozusagen war, nach dem Abfall von Sowjetunion und aus dem Mauer fiel, ist es halt irgendwie dann auch die politische Islam so langsam gewachsen. Und durch islamische Regierung, als das gebildet wurde, hat ein Gesicht bekommen, so richtig, diese politische Islam. Ein Vertreter auf der Welt, eine Regierung auf der Welt, die Welt gezeigt hat, so geht es. Auch wenn die Linke, einige linke irgendwie Gruppen und Organisationen das nicht wahrnehmen wollen, es ist aber nicht die Ideologie der Menschen, die im Iran mindestens sind. Im Iran ist es eine sehr progressive Bewegung zustande gekommen in der Revolution, vor der Revolution gegen Schah und nach der Revolution auch die Revolution, die gar nicht islamisch war. Ich gehe davon aus, dass wir uns da einig sind, die für Freiheit war und für mindestens eine Mindestrechte, der Menschenrechte, die Menschen damals auf die Straße gekommen sind, die aber leider unterdrückt worden ist, ausgetrickst worden ist durch auch Unterstützung der westliche Ländern, die dann auch zur Islamischen Republik irgendwie sich entwickelt hat. Und diese Politik, die politische Islam, die durch Iran betrieben worden ist während dieser 30 Jahren, ist nur erfolgreich gewesen durch Unterdrückung der progressiven Bewegung im Iran, durch Unterdrückung der Frauen, durch Unterdrückung der Studenten, Arbeiter und alle möglichen Schichten, die im Iran sind. Und das ist dann halt auch diese Macht, die dann halt in Iran steckt. Wenn das abfällt, wenn die iranische Regierung abstürzt, die islamische Regierung, würde ich sagen, nicht iranische Regierung, die islamische Regierung abstürzt, da fallen eine ganze Menge damit auch ab in der Region und auch weiter in der Welt, denke ich mal. Die Welt bekommt ein anderes Gesicht. Und diese Gesicht, diese Vertreter versuchen gerade die Menschen im Iran wirklich abzustürzen.
Genau in die letzte Richtung geht letzte sozusagen große Frage, die ich habe, nämlich sich nochmal genau anzusehen, was ist da 1979 oder in dem Zeitraum eigentlich passiert, weil schon ja viel davon gesprochen wird, dass die Linke eine Mitverantwortung trägt an dem, was später dann zur islamistischen Revolution geworden ist. Wie wird das heute von euch bewertet und beobachtet?
Also es war zunächst natürlich eine sehr breite Bewegung gewesen, wo kommunistische Parteien sehr stark organisiert waren. Wie gesagt vorhin, es gab Räte in den Fabriken. Eigentlich in jeder Fabrik war eine kommunistische Gruppierung stark, mindestens eine. Und es ist eben, denke ich, also zum einen die stärkste kommunistische Partei, die Tudeh-Partei, war hundertprozentig Moskau-hörig und hat das getan, was sie aus Moskau empfangen haben an Befehlen. Und der entscheidende Fehler ist eben auch ein bisschen verankert in dieser dualistischen, antiimperialistischen Ideologie, dass bis in die 80er Jahre hinein, also bis tief in die 80er Jahre hinein, die Tudeh-Partei, auch andere Gruppierungen, gesagt haben, wir dürfen nicht uns mit der Islamischen Republik anlegen. Sie sind nicht das, was wir wollen, aber sie haben zumindest ein antiimperialistisches Moment. Und das haben sie in einer Zeit getan, wo die meisten Kader und selbst Sympathisanten bereits in den Gefängnissen waren und auch Hunderte von diesen Gruppierungen hingerichtet worden sind, bis weit in die Tausende. Und die Tudeh-Partei macht genau diesen selben Fehler wieder. Also ich habe vor einigen Tagen ein bisschen gestöbert auf ihrer Seite, wo sie dann auch jetzt auf Mousavi setzen, auf einen sanften Nationalismus und eben nicht ihre Forderungen radikalisieren wollen. Und zu jener Zeit war der Fehler eben nochmal sehr viel fataler, weil sie völlig unterschätzt haben, wie die Islamische Republik funktioniert. Und es gab natürlich Gruppen, die von Anfang an gesagt haben, wir sind gegen diese Islamische Republik, wir wollen etwas anderes und wir sind auch nicht bereit, irgendwie einen faulen Kompromiss einzugehen unter dem Deckmantel antiimperialistischer Freundschaft oder antiimperialistisches Zweckbündnis. Aber diese Gruppierungen konnten sich eben nicht durchsetzen und waren genauso wie allen anderen oppositionellen Gruppen der Repression ausgesetzt. Und das hängt eben auch damit zusammen, was wir eben gesagt haben, so dass wir eben genauer sehen müssen, wie Islamismus funktioniert, wie die Islamische Republik funktioniert, nicht nur wie eine Fraktion funktioniert, sondern wie alle Fraktionen funktionieren, auch wenn es natürlich Unterschiede gibt zwischen den Einzelnen. Und dass wir uns dort keine Illusionen mehr machen. Und ebenso, das betrifft natürlich auch den Libanon, das betrifft den Gaza, das betrifft alle Flecken der Erde, wo es islamistische Gruppierungen gibt, die zum Teil als sozialrevolutionär oder als antiimperialistisch vermarktet werden von bestimmten Teilen der Linken. Dass wir uns da genauer hinschauen, was wollen diese Gruppen eigentlich? Ist das Entscheidende, ob sie gegen den Imperialismus sind? Ist das Entscheidende, dass sie eine eigene Herrschaft haben wollen? Macht das sie dadurch fortschrittlich? Oder schauen wir uns genau an, für was sie stehen, was sie getan haben, dort, wo sie geherrscht haben? Und denn es, glaube ich, steht eigentlich bereits fest, wie wir uns zu verhalten haben.
Also das ist eine sehr interessante Frage, die du gestellt hast, und aber das ist auch eine sehr komplizierte Frage. Man kann nicht in kurzer Zeit alles aufklären und erzählen, dass die Geschichte linke Gruppen, linke Szene im Iran, es ist natürlich auch eine Geschichte, die vielleicht viele Länder hinter sich haben müssen, auch in Deutschland. Viele Parallelitäten sehe ich zwischen linke Szene hier in Deutschland und die damals im Iran vor 30 Jahren geschehen ist. Ja, nicht nur Tudeh-Partei gab es damals, natürlich auch viele, die Maoisten waren und. Und die haben ja auch natürlich einige noch nicht daraus gelernt, was passiert war damals. Was passiert war, dass die sich natürlich auch mit der Regierung so befreundet haben, sich angenähert haben. Es gab natürlich verschiedene Graden, die Tudeh-Partei am meisten, der Wegzeiger zum Beispiel, wie man den anderen Linken irgendwie auffindig machen kann. Die haben richtig mit der Regierung danach mitgearbeitet und haben die anderen Linken irgendwie unterdrückt. Durch den Wissen der Tudeh-Partei hat die islamische Regierung auch eine ganze Menge andere linke Menschen verhaftet und einfach gelernt, wie man mit denen umgehen soll und so. Aber darauf will ich nicht mehr eingehen. Ich möchte nur sagen, dass auch eine andere Strömung von links im Iran sich gebildet hat, hat daraus zum Glück gelernt und hat dann auch danach irgendwie seine eigene Partei gegründet und wollte nicht mehr als so ein kleine Grüppchen oder Gruppe oder irgendeine Organisation nur dargestellt werden, sondern wollte sagen, das ist ein Kommunismus wie Marx, das uns gezeigt hat, weder was in Sowjetunion passiert ist, noch in China und sonst wo, sondern rein das, was Marx wirklich uns gezeigt hat, daraus wollen wir lernen und haben wir dann auch irgendwie eine Partei gegründet, damals Kommunistische Partei Iran, und dann hat sich dann gespaltet, also Mansour Hekmat hat das gegründet und danach Arbeiterkommunistische Partei Iran. Kommunistische Partei Iran gibt es noch, existiert noch, und Arbeiterkommunistische Partei Iran ist dann halt das, was Mansour Hekmat halt gegründet hat, nachher auch nochmal. Und wir haben ja auch 30 Jahre Erfahrung hinter uns und wir haben dann auch gelernt, dass man halt nicht nur sitzen und warten muss, um zu sehen, was die Menschen im Iran endlich machen, sondern wir müssen ein paar Schritte gehen. Wir können nicht einfach mit der Masse uns bewegen, sondern wir müssen auch zeigen, dass wir auch nachher, wenn die Menschen jetzt wie heute, nach 30 Jahren, auf die Straße kommen, dass wir auch einen Weg zeigen können, dass wir eine Alternative sein können als Regierung, als sozialistische Republik. Das ist machbar, das ist nicht irgendwie einfach ein Traum, das ist nicht einfach, was man in Büchern nur liest, und das ist nicht nur eine Ideologie, das ist machbar, das kann man heute wirklich machen. Und ich denke, wir haben ja auch eine ganze Menge auch nicht gewartet, bis das irgendwann mal die Leute auf die Straße kommen, sondern wir haben zum Beispiel für Rechte der Frauen eine ganze Menge gemacht, zur Abschaffung der Steinigung im Iran, Hinrichtung, Gesetz im Iran. Viele Menschen sogar in westlichen Ländern sind immer noch für Hinrichtungen. Im Iran hat sich eine Bewegung gebildet, mitten in diesem barbarischen Regime, dass die Menschen gesagt haben, wir wollen kein Todesstrafe. Und das ist schon etwas, was man sieht, dass es sehr progressive Bewegung da ist. Und wir fühlen uns als eine Partei, die das wirklich auch gezeigt hat, die dafür auch 30 Jahre gekämpft hat, dass das dann auch in der Gesellschaft natürlich nicht alle Menschen, aber eine große Teil, auch besonders die junge Generation im Iran, die nicht mal die Revolution erlebt hat, der ist ganz frisch, der ist offen für alles, was progressiv ist, alles, was ihn befreit. Und das ist dann halt irgendwie sehr erfreulich, das heute zu sehen, dass genau diese jungen Menschen auf die Straße gekommen sind. Und ich denke, dass die Linke, das, was die da halt damals im Iran geschehen ist, wenn die daraus gelernt haben, müssen dann auch das erkennen, dass das Islam nie die Wahl der Menschen im Iran war. Und wenn die heute auch noch aufwachen und die Augen öffnen, ist noch nicht zu spät.
Es gibt noch eine ganz interessante, lehrreiche Anekdote aus den Revolutionsjahren. Am 7. März, ich glaube, das war unmittelbar einen Tag davor oder einige Tage davor, 1979, hat Ayatollah Khomeini eben gesagt, Frauen sollen sich nun am Arbeitsplatz verschleiern, den Hijab tragen. Und am 8. März 1979 sind trotzdem hunderttausende Frauen in Teheran auf die Straße gegangen, haben dagegen protestiert und manche Parteien, unter anderem die Today-Partei, hat gesagt, so, warum tut ihr das so? Um das Hijab geht das jetzt nicht, es geht nicht um die Zwangsverschleierung, es geht eben um den antiimperialistischen Kompromiss. Aber die Frauen haben trotzdem gesagt, wir gehen auf die Straße, auch wenn uns einzelne Gruppierungen nicht stützen, wenn sie sich nicht mit uns solidarisieren. Und das zeigt, denke ich, auch, dass zum Teil es Menschen gibt oder dass es größere Teile der Bevölkerung gibt, die progressiver denken als Parteien, als bestimmte Parteien, die in ihrer Ideologie gefangen sind. So. Und ich finde, am Iran können Menschen sehr viel lernen, eben auch Kommunisten, die denken, dass sie bereits das Rezept haben, irgendwie die Welt zu einer besseren zu machen, können sehr viel lernen an dem, was im Iran passiert ist und was im Iran jetzt auch immer noch passiert.
Das ist das Schlusswort gewesen, sozusagen. Zusammen mit dem, was du vorhin mal gesagt hast, die Welt wird eine andere sein, wenn die Islamische Republik stürzen sollte. Das Gefühl hat man allerdings tatsächlich. Und man wäre gerne vielleicht mal Ohrenzeuge von Debatten in irgendwelchen Kollektiven im Iran, die sich auseinandersetzen mit der Situation, mit Fragen der politischen Strategie und Taktik. Ganz zum Schluss bitte ich euch nochmal die Internetadresse zu nennen, unter der das Komitee erreichbar ist.
Also die Aufrufe von Peywand werden zumeist veröffentlicht auf Cosmopolitarian. Das ist ein bisschen schwer, so das kann ich mir meistens selbst kaum merken. Also es ist ein Blog, blogspot.com. Am besten in irgendeine Suchmaschine Cosmopolitarian Solidarity eingeben und dann ist es keine Schwierigkeit, den Blog zu finden. So.
Cosmopolitarianblogspot.com. Und
ja? Cosmopolitarian Solidarity.
Ah, Cosmopolitarian Solidarity in einem Wort oder mit irgendwas mit dazwischen?
Bindestrich.
Mit Bindestrich. Cosmopolitarian Solidarity dazwischen ein Minus. .blogspot.com. Vielen Dank euch beiden und viel Glück und viel auch in dem Fall, sage ich das Wort mal, Erfolg für das, was ihr da gerade leistet an Aufklärung, denke ich, und Solidarität.
Ja, danke schön. Auch für die Einladung.
Dankeschön.